Wahrheit ist, Gott, dass du gut bist, Herr. Gott, du bist gut, du veränderst dich nicht, Herr. Und du bist unser Fundament, auf dem wir stehen dürfen, Herr. Und jederzeit wollen wir dich ehren, indem wir dir sagen, dass du gut bist, Herr. Du bist gut und wir vertrauen dir, Herr. Danke, Jesus. Und ich bete, dass du meine Predigt auch einfach segnest, Gott, dass du mir Gnade schenkst, Herr, und dass du unsere Herzen weit machst, Heiliger Geist, dass du einfach das wirken kannst, was du wirken möchtest heute Morgen. Danke dafür. Amen. Amen. Ihr Lieben, schön hier zu sein. Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Es ist sehr, sehr cool, dass du da bist. Es ist richtig schön, dich und euch hier zu sehen. Wir sind in der Predigtreihe Beziehungsweise und letzte Woche habt ihr gehört, wie Marc darüber gesprochen hat, dass Gott in sich selbst ja schon Beziehung bedingt, ja, dass wir als Menschen auf Beziehung hin erschaffen wurden, weil wir ja im Ebenbild Gottes erschaffen wurden. Ja, wir wissen, wir glauben an den dreieinigen Gott, an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist und da schon beginnt das Ding mit der Beziehung. Und ich darf heute darüber sprechen, beziehungsweise ich und mein Nächster. Ich und mein Nächster. Der Esel nennt sich immer zuerst, ne? Aber es ist so. So heißt das hier. Aber wisst ihr, was das Coole ist? Gott ist ein Gott der Liebe. Sonst funktioniert es mit den Beziehungen ja nicht. Sonst macht das gar keinen Sinn. Gott ist ein Gott der Liebe. Und dieser Gott, ja, ist unser Vater. Dieser Gott definiert dich und mich. Dieser Gott hat seine Liebe, ja, die ihn zu diesem Beziehungswesen macht, in unsere Herzen ausgegossen. Und dieser Gott möchte durch uns wiederum Menschen begegnen. Amen. Das ist schon mal gut. Fantastisch. Danke. Im Übrigen, ich erzähle euch nochmal, bevor ich so richtig einsteige, eine kleine Anekdote. Ihr habt ja gehört, wir waren auf dieser Konferenz gewesen. Jetzt am Wochenende, so gestern ging sie zu Ende. Und ich habe vor, wie spät haben wir es jetzt? 11, 10, 11:30? Ich habe vor ungefähr 26 Stunden einen Kaffee getrunken, einen Milchkaffee. Und die, die mich nicht kennen, euch sei gesagt, ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Ja, wenn, dann trinke ich so eine Latte Macchiato, so eine abgeschwächte Form. Ist zwar Espresso, ist aber nicht so stark wie letztendlich richtiger Kaffee. Und das Ende vom Lied war, ich bin einfach wach. Immer noch. Also, ich habe geschlafen von 12:30 bis 2:30. Das Lustige war, ich hatte heute Nacht viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Und mir fiel so auf, als wir gestern Abend von der Konferenz alle zum Auto gegangen sind, haben wir uns unterhalten. Und Philipp meinte, boah, ich bin so müde, ich muss echt nach Hause. Mikkel meinte so, boah, ja, ich habe auch voll den toten Punkt gerade. Und alle wollten sie nach Hause. Und ich so mittendrin, boah, ich fand die Predigt war irgendwie viel zu kurz. Und mir ist aufgefallen heute Nacht, Mensch, ich habe den ganzen Tag mitgeschrieben, alles verstanden. Alles aufgesogen, hatte nie eine Konzentrationslücke, war total da. Und ja, heute Nacht fiel mir ein, woran das lag. Also es hat Positives und Negatives. Warum erwähne ich das? Zum einen sind einfach lustige Dinge immer auch gute Dinge. Lachen ist was Schönes, oder? Und zum anderen bitte ich um Verständnis für das, was gleich passiert. Nein, keine Angst, keine Angst. Also, ich und mein Nächster. Kennt ihr diese Momente, wo ihr denkt, am liebsten möchtet ihr, dass eigentlich mal Jesus selbst euch eine Frage beantwortet. Oder? Ihr kennt das doch bestimmt in eurem Leben. Ihr erlebt Situationen oder auch als Pastor, du bekommst Fragen und Theologie und hin und her und denkst, boah, am besten wäre es doch, wenn Jesus selbst mir jetzt einfach mal die Antwort geben würde. Und Fakt ist, darum geht's ja, von ihm zu lernen, oder? Es geht doch darum, ihm ähnlicher zu werden und von seinem Herzen zu hören. Und wisst ihr, was das Großartige an meinem Thema heute ist? Genau diese Situation finden wir vor. Jesus hat exakt eine Frage beantwortet, die elementar wichtig ist für dieses Thema. Und zwar die Frage, wer ist mein Nächster? Genau, und das ist auch gleichzeitig mein erster Punkt. Wer ist mein Nächster? Ich habe dazu eine Bibelstelle rausgesucht, in der Jesus das beantwortet, logischerweise. Und die steht in Lukas 10, die Verse 29 bis 37. Ich nehme euch einmal ganz kurz in diese Szenerie mit hinein, in die wir jetzt gleich einsteigen. Es ist so, ein Gesetzesgelehrter, ja, also ein frommer Leiter sozusagen der damaligen Zeit, fragt Jesus, was müsste er denn tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus nennt ihm das höchste und wichtigste Gebot. Ja, er spricht darüber, liebe Gott mit allem, was du bist, ja, von ganzem Herzen, aller Seele, aller Kraft, ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das klingt so ein bisschen, wow, Liebe überall. Ne? Aber das Liebe Gottes überall ist das Stärkste, was es gibt. Ja, so wie er Liebe definiert. Jedenfalls erzählt ihm Jesus das und daraufhin entsteht jetzt folgendes Gespräch. Ich steige ein, Lukas 10 ab Vers 29. Er, also der Gesetzesgelehrte aber, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Und wer ist denn mein Nächster? Ne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist denn mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf und hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist seiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Amen. So, ein paar Punkte. So, wir sehen zuerst einen Priester, der vorbeikommt bei diesem zusammengeschlagenen Mann. Ein Mann von Amt und Würden, möchte man sagen, ja. Ein hohes Tier, Mark, nein. Danke für den Lacher, der war jetzt wichtig. ein Priester lief vorbei auf diesem Weg und seht diesen zusammengeschlagenen Typen dort. Wir wissen nicht, wo möchte dieser Priester hin. Ja, ihr kennt bestimmt auch diese Vermutung, zu sagen, vielleicht ist er gerade dabei und hat bald einen Gottesdienst, irgendwas abzuhalten. Ja, vielleicht ist das gerade, wo er unterwegs ist. Und er entscheidet sich, er sieht diesen Menschen, der zusammengeschlagen ist. Wahrscheinlich ist auch ein bisschen Blut dabei, könnte ich mir vorstellen, wenn da jemand zusammengeschlagen wurde und, wie die Bibel sagt, halbtot da lag. Würde bedeuten, wenn er ihn anfasst, wäre er unrein. Ja, und könnte seinen Dienst somit erstmal nicht verrichten an diesem Tag. Ja, so. Er entscheidet sich, ihn links liegen zu lassen. Ich zeig nach rechts, aber ist egal. Danach kommt ein Levit. Ein Levit ist sowas wie ein Lobpreisleiter wahrscheinlich, ja. So aus dem Stamm kamen die Anbetungsleiter, viele Musiker. Vielleicht wollte er zur gleichen Veranstaltung, sieht diesen Typen und lässt ihn ebenfalls liegen. Ja, denn es sind Juden und Juden berühren etwas Unreines nicht. Es macht sie selber dann unrein. Interessant finde ich es, wenn wir hier lesen, dass der Gesetzesgelehrte, dem Jesus das gerade erzählt, sagt in Vers 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Ja, also Jesus sagt zu ihm nochmal, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Gesetzesgelehrte sagt, um sich zu rechtfertigen, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Und wir kennen das vielleicht. Es gibt viele, viele Gründe, die man so aufführen kann, weswegen einem gerade eine Person einfällt, die jetzt gerade mal nicht mein Nächster ist. Ganz bestimmt nicht. Weil die Person schmeckt mir gerade nicht, ja. Es gibt viele Gründe, warum man sich selber rechtfertigen kann, zu sagen, ja, jemand anders, ich habe genug Nächste, ja, die Welt ist voller Menschen, das muss jetzt gerade nicht mein Nächster sein. Vielleicht, wir wissen es nicht, kommt dieser Gesetzesgelehrte ja gerade aus einer Situation heraus, wo er jemanden zusammengeschlagen hat, liegen sehen. Möglich. Jesus würde ich zutrauen, dass der da sowas dann reinhaut, so, ne, wenn er es gewusst hätte. Man weiß es nicht. Ja, aber einfach mal, um zu überlegen, es gibt viele Gründe, um sich zu rechtfertigen, wer ist denn mein Nächster? Ja, und gerade Juden sind ja auch sehr auserwählt mit wem sie wie und welchen Umgang haben. So, dann kommt der Samariter. Ein Samariter, müssen wir wissen, war nicht unbedingt hoch geachtet bei den Juden. Im Gegenteil. Die konnten nicht so gut miteinander. Es war ein Mischvolk und er sieht diesen Typen da liegen und wir wissen, der barmherzige Samariter, haben wir meistens auch alle schon mal gehört, ne? Er nimmt sich dieser Person an, die dort um ihr Leben gekämpft hat letzten Endes. Wisst ihr, was sehr interessant ist? Ich habe heute Nacht wohl bemerkt, einen Artikel gelesen darüber. Ich habe heute Nacht einen Artikel darüber gelesen, dass unser Gehirn Menschen aufteilt in In-Groups und Out-Groups. Das heißt, Leute, die innerhalb seiner Bewusstseinsgruppe sind und außerhalb deiner Bewusstseinsgruppe. Es wurde verglichen damit, angenommen, wir bekommen damit, irgendwo stürzt ein Flugzeug ab. Ja, ich habe Flugangst und es ist keine schöne Vorstellung, ich weiß, aber nur um es was zu verdeutlichen. Irgendwo stürzt ein Flugzeug ab und man liest, okay, so und so viele Leute sind mit abgestürzt, verletzt, nur verletzt, aber schwer verletzt. Ja, und da war aber eine deutsche Familie bei und da sind Kinder und die haben jetzt ihre Eltern vielleicht verloren. Und auf einmal merken wir, wie diese zwei Deutschen uns mehr berühren als die 140 anderen Passagiere, weil wir uns mehr damit identifizieren können. Ne? Einfach, das ist so ein Mechanismus, der da halt einfach da ist. So, und es liegt an uns zu definieren, wer ist in meiner In-Group, ja, wer ist in meinem Bewusstsein bei mir und wer ist in meiner Out-Group, zu wem habe ich keine Verbindung, zu wem habe ich wenig Verbindung. Und ich sehe, dass der Priester und der Levit eine nicht so große In-Group hatten, ja, eine nicht so große Gruppe, die für sie relevant ist. Ja, sie haben wahrscheinlich sehr die Juden auf dem Schirm gehabt und alles, was rein ist, ja, und haben da so einen Cut gemacht. Während der Samariter, der dort in der Gegend war, im Übrigen in der Gegend selber, wusste er, war er nicht gern gesehen, weil es war eine jüdische Gegend, ja, er hatte eine größere In-Group. Er hat mehr Leute in seinem Bewusstsein gehabt. Darauf werde ich später noch einmal zurückkommen, auf diese beiden Gruppen und auf dieses Denken. So, der Samariter, ja, er kümmert sich um diesen Mann. Und wir lesen, er pflegte ihn und versorgte seine Wunden mit Öl und Wein. Das ist nichts Billiges. Ja, es ist was Wertvolles, womit er diesen Menschen versorgt. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Aber man könnte sagen, er hat seinen Soll erfüllt. Ja, er hat seinen Soll erfüllt. Aber er nimmt diesen Menschen noch, packt ihn auf seinen wahrscheinlichen Esel, ja, und führt ihn zur nächsten Herberge. Das heißt, er läuft, der Verletzte liegt auf seinem Esel, er führt ihn zur Herberge. So, und dem auch noch nicht Genüge getan, pflegt er ihn auch noch in der Herberge. Und da hört's auch noch nicht auf. Er übernachtet und gibt dem Herbergsvater, ja, dem Wirt, gibt er Geld und auch wirklich genügend Geld, um zu sagen, hey, kümmere dich gut um diesen Mann und was auch immer noch anfällt an Kosten, ich werde dafür aufkommen, sobald ich wieder da bin. Wisst ihr, welches Stichwort mir dazu eingefallen ist? Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, ja. Es hat etwas damit zu tun, Menschen, die man nicht kennt, einen Wert zu vermitteln. Menschen, die man nicht kennt, freundlich zu begegnen, ihnen Wert zu vermitteln. Wenn wir freundlich zu Menschen sind, werden wir ihnen einen Wert widerspiegeln, weil sie es wert sind, dass man ihnen freundlich und wertschätzend begegnet, dass man sich gut um sie kümmert, auch wenn man selber nichts davon hat. Der Samariter hat mehr als genug getan. Es wäre total okay gewesen, er hätte ihn an einer Herberge abgeliefert, gesagt, pass mal auf, sieh zu, dass der Typ hier nicht stirbt, guck ein bisschen, aber er hat mehr als Genüge gegeben. Da merken wir eine Kultur. Da merken wir eine Kultur der Ehre und eine Kultur der Wertschätzung für einen Menschen, den man selber nicht kennt, von dem man vielleicht sogar selber nicht unbedingt hochgeachtet werden würde, sofern dieser Verletzte ein Jude gewesen wäre. Was wir hier auch sehen ist, wir merken, dass diese Antwort, wer ist mein Nächster, sich sehr ausweitet. Wenn wir hören, wir sind einer Reihe, beziehungsweise in der Gemeinde, sind wir sehr schnell innerhalb der Gemeinde. Ja, es ist gut, dass wir gut miteinander unterwegs sind. Es ist gut, dass wir connecten. Und all diese Themen, die kommen auch noch. Aber wir sehen, wenn diese Frage an Jesus gestellt wird, wer ist mein Nächster, geht er auf einmal auf die Leute ein, die wir gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben. Oder vielleicht doch. Ich möchte da nichts unterstellen. Ja, aber auf einmal geht der Blick nach außen. Das heißt Beziehung, das Wort Beziehung, lasst uns schauen, dass wir das Wort Beziehung, zu welchen Menschen habe ich Beziehung, nicht nur innerkirchlich definieren, sondern lasst uns fragen, wie sehr ist mein Beziehungslevel aktiviert für die Menschen außerhalb der Kirche? Wie groß ist meine In-Group, wie groß ist die Gruppe der Menschen, die mein Herz berühren? Wie groß ist die Gruppe der Menschen, für die ich Empathie und Mitgefühl empfinde? Wisst ihr, stellt euch mal vor, oder seht ihr hier diese coole Bühne, die müsst ihr euch hier vorstellen, die seht ihr hier, ne? Diese coole Bühne, denkt, wow, ja, das ist ein cooler Ort. Ich finde eure Bühne, unsere Bühne, ich finde diesen Ort hier sehr, sehr ansprechend, stilvoll, so grundsätzlich. Ich habe echt was Gutes rausgeholt, so, ne? Dann stellt euch vor, ihr steht so auf der Höhe der Technik und blickt über diesen Saal und denkt, ja, ist ein cooler Ort, ist ein cooler Ort. Dann nochmal einen Schritt weiter raus. Ihr seht die Tür, die Eingangstür und wisst, boah, jetzt gleich bin ich drin. Ja, jetzt gleich bin ich im Gottesdienstsaal. So, dann geht ihr noch einen Schritt davor. Ihr seht dieses Schild, FCG Bochum. FCG Bochum. Und denkt, ja, genau, da wollte ich hin. Und da endet vielleicht auch schon unsere In-Group. Da endet vielleicht auch schon unser Bewusstsein für das, wo wir hier gerade sind. Aber wenn wir ein paar Schritte weitergehen, sehen wir Straßen, sehen wir Häuser, sehen wir Menschen rumlaufen. Wenn wir noch ein paar Schritte weitergehen, sehen wir eine sehr, sehr lange, sehr, sehr große, sehr, sehr breite und sehr, sehr weitführende Straße, ja, wo ganz, ganz viele Menschen sind und die zu ganz vielen Menschen hinführt. Und wie weit geht unsere In-Group, wie weit geht unsere Gruppe, die uns berührt, oder wo machen wir den Cut, wo geht es uns nichts mehr an? Und ich schätze euch sehr für das, was ihr zum Beispiel mit Hand in Hand auf die Beine gestellt habt und was da läuft. Ich schätze das so sehr. Und ich möchte dieses Prinzip auch nochmal so mit unser Bewusstsein nehmen für unseren Alltag. Ja, wie sehr haben wir unseren Nächsten im Blick? Wie sehr sind wir bereit, Nächster zu sein? Und darauf werde ich jetzt gleich auch nochmal kommen. Der Samariter hat Folgendes getan. Er hat seinen Nächsten gesehen. Aber das haben die beiden anderen auch. Ja, sie haben ihn auch gesehen. Er hat gehandelt. Und zwar sehr selbstlos. Er hat gegeben über das Maß hinaus. Und er hat in diesem Moment aus diesem Menschen, der da kaputt lag, hat diesen Menschen zu seinem Nächsten gemacht. Und hier dreht sich etwas. Hier dreht sich der Spieß um, falls ihr das merkt. Hier dreht sich etwas Entscheidendes um. Denn die Ausgangsfrage des Schriftgelehrten, wenn wir uns erinnern, hieß ja, wer ist mein Nächster? Und diese Formulierung lässt uns passiv erscheinen. Ja, so ich bin im Leben Jesus und sag mal, wer ist denn jetzt hier mein Nächster? Ich tu nichts, definier du mal. Was meinst du? Aber Jesus dreht den Spieß um und fragt in Vers 36, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Also Jesus spricht davon, sich selbst zum Nächsten zu machen. Also aktiv. Er gibt die Verantwortung weiter. Das heißt, es geht gar nicht darum, wer ist denn jetzt mein Nächster, sondern es geht darum, wem bin ich ein Nächster? Es geht nicht um ein Regelwerk, um eine Liste, okay, zu dem muss ich nett sein, zu dem kann ich nett sein und da würde der Herr es auch irgendwie verstehen, wenn ich ihn außen vor lasse. Es geht nicht um ein Regelwerk, sondern es geht um dein Herz. Es geht um die Frage, wem bist du bereit, ein Nächster zu sein? Wir sehen hier Liebe in Aktion, ne? Gab es ja mal früher so ein Buch. Und wir wissen, die Liebe erfüllt das Gesetz. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus antwortet, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir für jemanden ein Nächster sind. Dass wir unsere Herzen weiten und unsere In-Group, ja, die Gruppe der Menschen, die unser Herz berühren, zu weiten. Lass uns unsere In-Group, unsere Gruppe der Menschen, die unser Herz berühren, nicht enden im Gemeindekontext. Lass uns nicht die Grenze da ziehen mit den Leuten, die wir eh schon kennen, sondern lasst uns bewusst durch diese Straßen laufen und lasst uns schauen, wo sind Menschen, denen wir ein Nächster sein können. Der Priester und der Levit, die haben quasi einen Bogen um diese Person gemacht, die da lag. Sie haben die Straßenseite gewechselt. Und an dem Punkt stelle ich dir die Frage, die du ganz tief in deinem Herzen einfach für dich beantworten kannst. Um welche Person oder Personengruppe machst du vielleicht lieber einen Bogen? Ja? Und wo sagst du von vornherein, nee, das hat mit mir nichts zu tun? Einfach nur mal so in den Raum gestellt, diese Frage. Ich finde es interessant, Jesus hätte auch diese Geschichte erzählen können und hätte gar nicht den Priester und den Leviten erwähnen müssen. Er hätte direkt zum Samariter übergehen können und sagen, da lag jemand, da war kaputt, da kam einer, der auch nicht so hoch geachtet war in dieser Gegend, hat ihm geholfen und so macht ihr das besser auch. Aber er hat die Negativbeispiele mit hineingenommen. Ja, er möchte uns aufzeigen, wo wir Gefahr laufen. Ja, Jesus sagt, oder nein, in der Bibel steht, Gott hat Wohlgefallen nicht an Opfer, sondern an Liebe, an Barmherzigkeit, danke, oh Mann, die Nacht. Ja, Gott hat nicht wohlgefallen an Opfer, sondern an Barmherzigkeit. Denn das ist es, was ihn letzten Endes widerspiegelt. Es ist so wichtig, dass die Menschen wissen und definiert werden durch die Liebe Gottes, dass die Menschen wissen, wie Gott sie sieht. Denn das ist das, wer Gott ist. Menschen müssen der Liebe Gottes begegnen. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist deine und meine Aufgabe. Und wenn wir davon sprechen, diese Vision zu haben, pro Zeche eine Kirche, wenn wir davon sprechen, zu sagen, wir möchten Menschen erreichen, dann ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen weit machen und sagen, Jesus, ich möchte ein Bewusstsein dafür haben, wem darf ich ein Nächster sein? wem darf ich ein Nächster sein? Denn es ist eine Ehre, Menschen zu dienen. Es ist eine Ehre, Menschen ihren Wert zu zeigen. Ja, diese Welt macht Menschen kaputt. Menschen leiden unter Dingen, unter denen wir auch leiden. Aber sie haben diese Antwort nicht in Jesus. Sie haben diese Lösung nicht, die wir durch Gott haben dürfen. Es ist eine Ehre, Menschen zu dienen. Und es ist das Allerwichtigste, es ist unsere Hauptaufgabe, Menschen den Wert zu zeigen, den sie durch Gott haben, und ihnen zu zeigen, was ihre Bestimmung ist. Und zwar gerettet zu werden. Ja, die Gnade von Gott anzunehmen und zu sagen, ich möchte dir gehören, Gott. Ich möchte mit dir leben. Und ich weiß, du hast mich geschaffen. Ich weiß, du liebst mich. Ich weiß, du vergibst mir meine Schuld. Und ich weiß, ich bin gerettet auf Ewigkeit. Wir kennen diese Geschichte, ne? Oder zumindest diejenigen von uns, die schon länger in Gemeinden unterwegs sind, kennen diese Geschichte. Und wir sind so schnell doch dabei zu sagen, boah, ich würde auf keinen Fall so sein wie der Priester oder der Levit, wenn das doch so eine offensichtliche Szenerie ist. Ich wäre auf jeden Fall der Samariter, wenn da jemand doch um sein Leben kämpft. Aber ihr Lieben, da geht es nur in fetten Anführungszeichen, aber nur um das irdische Leben. Wie viele Leute lassen wir links und rechts liegen oder machen einen Bogen um sie und lassen sie aber liegen, obwohl wir wissen, dass sie auf ewig verloren sind, auf ewig tot sind. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Um welche Menschen machen wir einen Bogen? Wer passt vielleicht nicht so, wo denken wir, ja gut, kann jetzt in die Gemeinde kommen, muss aber auch nicht. Oder was auch immer, ja. Ich piesacke mal so ein bisschen. Aber ich finde es wichtig, durch Übertreibung als Stilmittel, ja. So, die Frage ist, wie ist unser Herz? Wie weich ist unser Herz für unseren Nächsten? Wo sind wir bereit, ein Nächster zu sein? Oder aber wo haben wir Berührungsängste? Wo machen wir einen großen Bogen? Oder wo sind wir geradezu beschäftigt? Oder wozu fühlen wir uns vielleicht geradezu wichtig? Oder ich bin gerade schlecht drauf, ich habe gerade keine Lust, irgendwie dem da jetzt was von Jesus zu erzählen. Oder ja, wie auch immer. Oder da einfach zu helfen oder da einfach ein Segen zu sein. Wir müssen und viele wichtige Entscheidungen treffen. Wir dürfen nicht so sehr uns von unseren Gefühlen leiten lassen. Ich habe Gefühle. Ja, ich bin ein Mensch mit Emotionen. Und Emotionen können manchmal echt gut sein, können manchmal aber auch echt schlecht sein. Ja, können zerstörerisch sein letzten Endes. Und wenn wir uns von unseren Emotionen abhängig machen, ist das schwierig. Und doch sind wir so oft dabei, uns auf heilige Emotionen auch irgendwie danach so auszustrecken. Und ihr Lieben, ich liebe heilige Emotionen. Ja, ich liebe es, im Lobpreis zu stehen, berührt zu sein. Und ich liebe es, wenn es mir gerade total leicht fällt, eine mächtige Gebetszeit vor Gott zu haben, weil sich das alles so gut anfühlt. Ich liebe es. Aber das ist viel wichtiger als diese heiligen Gefühle, sind heilige Entscheidungen. Wir müssen viel mehr über heilige Entscheidungen sprechen als über heilige Gefühle. Denn da werden wir zu Gestaltern und lassen uns nicht umhertreiben von irgendwelchen Einflüssen. Es ist ein Kampf, ja. Es ist eine Überwindung, ja. Aber es ist eine Entscheidung. Da fängt es ja schon an. Mein zweiter und gleichzeitig auch schon letzter Punkt heißt, wer bin ich? Ich glaube, dass unser Blick auf uns selbst ganz viel damit zu tun hat, wie wir unsere Nächsten sehen, / ob wir unsere Nächsten sehen. Und da möchte ich einfach nur noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist dafür, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ja, irgendwie mir sind die Menschen aber nicht so wichtig oder vielleicht fühle ich mich einfach auch ein bisschen besser als die Leute, die mir jetzt so im Alltag begegnen oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe, ja, wir rechtfertigen uns, ja, wer ist denn mein Nächster, aber wem muss ich denn so sein? Während Jesus an unser Herz will und unser Herz hat mit unserer Identität zu tun. Und darum ist die Frage, wer bin ich, ganz, ganz wichtig. Und hierzu habe ich so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal gerne vorlesen würde. Wenn wir vergessen, dass wir Begnadigte sind, schauen wir schnell von oben herab auf das Unreine in dieser Welt und machen einen großen Bogen darum, wechseln die Straßenseite. Wenn wir vergessen, dass wir Geliebte sind, werden wir viel mehr damit beschäftigt sein, unser Ego zu befriedigen, als bereit zu sein, anderen selbstlos ihren göttlichen Wert und ihre Bestimmung zu zeigen. Wenn wir vergessen, dass wir befähigt sind, werden wir es uns selbst nicht zutrauen, einen großen Unterschied im Leben eines Menschen zu machen, für welchen wir ein Nächster sind. Wenn wir vergessen, dass wir eine neue Schöpfung durch unser Ja zu Gott sind, werden wir uns vielleicht mehr von anderen negativ beeinflussen lassen, als dass wir sie positiv beeinflussen. Und wenn wir vergessen, dass Jesus Christus in uns lebt und wir nun Stellvertreter an Christi Statt sind, wie die Bibel es sagt, werden wir aufhören oder vergessen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr merkt, es hat so viel mit unserer Identität zu tun. Und wie oft bleiben wir Christen da stehen und sagen, ich habe so zu strugglen, so zu kämpfen mit mir selber. Und ihr Lieben, die Wahrheiten des Wortes Gottes sind so elementar wichtig für dein Herz, sind so elementar wichtig für unsere Identität, damit wir einen gesunden Grund haben, uns nicht unsere Identität durch irgendwas anderes definieren müssen, sondern dass wir diese Stärke haben zu sagen, hey, ich bin versorgt durch Gott. Ich weiß, ich bin begnadigt, also muss ich auf niemanden und kann ich auf niemanden herabschauen, auf niemanden. Ich weiß, ich bin geliebt, darum muss ich mich nicht darum kümmern, dass mein Ego und ich irgendwie im Mittelpunkt stehen und ich hauptsächlich zufrieden bin. Ich bin befähigt, weil Gott in mir lebt, weil seine Macht in den Starken, weil seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ich bin befähigt, weil der Heilige Geist mir gegeben ist. Und deswegen macht es einen Unterschied, welche Worte ich zu wem spreche. Deswegen macht es einen Unterschied, wie ich den Menschen begegne. Ich weiß, dass ich eine neue Schöpfung bin durch das Ja zu Gott. Und ich weiß, dass ich dadurch die Kraft habe, anders zu sein, mich nicht runterziehen zu lassen von negativen Dingen, sondern andere Leute mit mir emporzuheben auf ein positiveres Level, auf das Level, was Gott vorgesehen hat. Und ich weiß, dass Jesus Christus in mir lebt, dass ich sein Stellvertreter auf dieser Erde bin, was eine absolute Ehre ist. Und somit möchte ich nicht aufhören und nicht vergessen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Denn das ist das Herz von Christus, das ist das Herz von Jesus Christus, der dich und mich gerettet hat. Es ist Gnade, unverdiente Gnade unsererseits. Jesus, Gott hat sich selbst uns zum Nächsten gemacht, indem er auf diese Welt kam, indem Jesus sich unserer Schuld angenommen hat, indem Jesus für die Menschen da war, die auch verachtet wurden. So wie dieser Typ, der da am Straßenrand lag, verachtet wurde von den Frommen der damaligen Zeit. Wir haben so eine große Vision und diese Vision ist nicht da, weil es cool ist, eine zu haben, weil wir gerade alle in der Midlife-Crisis stecken und denken, meine Güte, was machen wir denn jetzt? Sondern sie ist da, weil sie das Herz Gottes widerspiegelt. Das Herz Gottes, das jeden Menschen, der in diesen Häusern hier drumherum lebt, kennt. Das Herz Gottes, das sich wünscht, dass diese Menschen ihn kennenlernen, weil es seine Kinder sind, seine verlorenen Kinder sind. Sein großer Wunsch ist es, dass Menschen gerettet werden. Aber das funktioniert eben nur, wenn wir uns das bewusst machen. Denn wir sind die, denen das anvertraut wurde. Wir haben den Missionsbefehl. Wir haben Christus in uns. Und das geschieht nur, wenn wir gemeinsam vorangehen, wenn wir Grenzen überwinden, Berührungsängste ziehen lassen und bereit sind, Menschen ein Nächster zu sein, so wie Jesus es für uns geworden ist. Wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind. Wenn deine Identität fest ist in Gott, wirst du diesen Freiraum haben, Menschen oder dich selbst zum Nächsten zu machen. Selbstlos. Also ganz zum Schluss nochmal diese Frage. Ich und mein Nächster. Wer bist du und wem bist du ein Nächster? Amen. Ich würde gerne vielleicht, wenn das Lobpreisteam nochmal hochkommt und nochmal ein bisschen uns musikalisch begleitet, würde ich einfach nochmal gerne Zeit geben, das zu reflektieren. Ich finde, es ist immer das eine, oder? In so einer Predigt zu sitzen und irgendwie, jawohl, okay. Aber diese Wahrheiten wollen so schnell überwuchert werden, weil es wichtige Wahrheiten sind. Und ich würde gerne, dass wir diese Zeit uns ganz bewusst nehmen, wenn du sagst, hey, ich brauche ein Herz, das größer ist, das weiter ist. Ich muss meine In-Group, ja, die Gruppe der Menschen, die mich bewegen dürfen, für die ich Mitgefühl empfinde, muss ich ganz bewusst erweitern. Ich möchte meinen Blick nicht in der Gemeinde stehen lassen, sondern ich möchte die Menschen sehen, die mir Tag für Tag begegnen. Ich möchte bereit sein, ein Nächster zu sein. Diese Dinge einfach in deinem Herzen zu bewegen. Und wenn du sagst, hey, ja, ich will das vor Gott nochmal neu klären. Ich will mich da vor Gott nochmal neu entscheiden. Nutz einfach diese Zeit. Du kannst es laut formulieren, du kannst es leise in deinem Herzen formulieren. Aber wichtig ist mir einfach nur, dass du mitnimmst, was Gott heute in deinem Herzen tun möchte. Dass du das nicht verpasst. Jesus, so danke ich dir, dass du das größte Vorbild bist, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der mich gerettet hat. Der mich aus der Sünde gerettet hat, der mich frei gemacht hat. und aufgrund dessen ich gerettet sein darf. Ich bete, dass wir diese Gnade ganz neu verstehen, Herr. Diese Gnade, die uns so gleich sein lässt mit allen Menschen, die es sonst gibt, Herr. Und ich bete, dass wir die Menschen mit deinen Augen sehen und dass wir Mut haben, heilige Entscheidungen zu treffen. Dass wir Mut haben zu sagen, Gott, ich möchte ein Herz haben. Ich möchte jemand sein, der bereit ist, meinem Nächsten auch ein Nächster zu sein. Ich möchte nicht blind durch diese Welt laufen. Ich möchte sehen, so wie du siehst. Ich möchte nicht vergessen, wer ich in dir bin. Ich möchte nicht vergessen, dass ich alles in dir habe und dadurch auch alles geben kann an die Menschen, denen ich begegne. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du unsere Herzen ganz neu berührst, ganz neu erfüllst mit deiner Liebe. Dass wir ganz neu erfüllt werden mit deinem Herzschlag für diese Welt, mit deinem Herzschlag für die Menschen um uns herum. Und dass wir verstehen die Not, wenn man nicht gerettet ist. Ich bete, dass diese Not zu verstehen, dass Menschen verloren sind, unsere Herzen neu bewegen. Dass wir diese Realität, die man nicht so klar sehen kann, deswegen aber nicht vergisst, sondern wir wollen suchen und retten, was verloren ist. Das soll der Herzschlag sein von dem, was wir tun, Herr. Und ich bete, dass du genau das in einem jeden einzelnen Herzen von uns ganz neu belebst. Und dass deine Liebe es ist, was uns vorantreibt, Herr. Wir werden jetzt noch gemeinsam dieses Lied singen und nutzen dieses Lied einfach noch, um da vor Gott zu reflektieren. Amen.